RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 0 Uhr Mitternacht mit Olaf Knapp. Die US-Regierung hat die Entscheidung des obersten Gerichts zur Migrationspolitik begrüßt. Der Supreme Court hatte es den Behörden erlaubt, hunderttausende Menschen aus Lateinamerika abzuschieben. Aus der Nachrichtenredaktion Christoph Johansen.
Der stellvertretende Stabschef des Weißen Hauses, Miller, sagte dem Sender CNN, es sei gut, dass die Migranten jetzt abgeschoben werden könnten. Er sprach von verrückten Entscheidungen unterer Instanzen, die der Supreme Court jetzt zurechtgestoppt habe. Miller gilt als Verfechter einer besonders scharfen Migrationspolitik. In der Entscheidung geht es um mehr als 500.000 Menschen aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela. Sie hatten unter Präsident Biden die Erlaubnis erhalten, vorübergehend in den USA zu leben und zu arbeiten. Nachfolger Trump wollte das Programm beenden, war damit aber auf juristischen Widerstand gestoßen.
Israels Verteidigungsminister Katz hat Forderungen nach einem Palästinenserstaat deutlich zurückgewiesen. Bei einem Besuch im besetzten Westjordanland sagte er, man werde auf dem Boden einen jüdisch-israelischen Staat errichten. Falls andere Länder einen Palästinenserstaat anerkennen sollten, stehe dies nur auf dem Papier. Und dieses Papier werde auf dem Müllhaufen der Geschichte landen. Katz reagierte damit auf Äußerungen von Frankreichs Präsident Macron. Dieser hatte die Schaffung eines palästinensischen Staates als moralische Pflicht und politische Notwendigkeit bezeichnet. Außenminister Wadefuhl setzt im Ukraine-Krieg auf eine Verhandlungslösung. Der CDU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, eine Niederlage Russlands im Sinne einer Kapitulation sei nicht zu erwarten gewesen. Für ihn sei daher klar, dass der Krieg höchstwahrscheinlich mit einer Verhandlungslösung ende. Russland rückt im Osten der Ukraine immer weiter vor. Der ukrainischen Armee mangelt es hingegen immer stärker an Soldaten. Die deutschen Fußballerinnen haben ihr Nations League Gruppenspiel klar gewonnen. Im Bremer Weserstadion besiegte das Team von Bundestrainer Christian Wück die Niederlande mit 4:0. Aus Bremen Martina Knief.
Das Bremer Publikum feierte die DFB-Auswahl für eine ganz starke Leistung. Linda Dallmann, zweimal Lea Schüller und Sarai Linder mit ihrem ersten Länderspieltor sorgten für den nie gefährdeten 4:0-Sieg gegen ein niederländisches Team, das überhaupt nicht in das Spiel hineingefunden hat. Die deutsche Mannschaft hat damit das Final Four der Nations League Ende des Jahres erreicht und sich 5 Wochen vor dem ersten EM-Spiel bei der Europameisterschaft in der Schweiz sehr viel Selbstvertrauen geholt.
Das Wetter in Deutschland. Nachts einige Wolken. Im Norden und in der Mitte auch Regen, im Süden klar, 18 bis 11 Grad. Am Tage im Süden sonnig, sonst wechselnd bewölkt, später in der Mitte Schauer und Gewitter, 22 bis maximal 32 Grad. Es ist 0:03 Uhr.
Der Verkehrsservice in der ARD Infonacht.
Mit nur 4 Meldungen für Sie. Die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim-West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kabelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung über die U19. Die A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück. Dort ist der Hahnenkammtunnel gesperrt. Und die A40 Essen Richtung Duisburg. Die ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Kommen Sie gut an.
Die ARD Infonacht.
Und die kommen vom Norddeutschen Rundfunk aus Hamburg. Wir haben inzwischen Samstag, den 31. Mai im Studio für Sie, Carsten Fick. Schön, dass Sie mit dabei sind. Am vergangenen Mittwoch, Sie haben es sicherlich mitbekommen, da ereignete sich in der Schweiz im Lötschental eine verheerende Naturkatastrophe. Ein massiver Felssturz am kleinen Nesthorn brachte rund 9 Millionen Tonnen Gestein und Eis ins Rutschen, begrub das Dorf Blatten unter sich. Da waren die Bewohner zum Glück schon in Sicherheit. Die gigantischen Geröllmassen verstopfen jetzt aber das Flussbett der Lonza. Ein Stausee hat sich gebildet und droht überzulaufen, bedroht auch weitere Gemeinden. Thomas Wagner über den aktuellen Stand.
Die Schweizer Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter zeigt sich nach einem Hubschrauberflug über dem Katastrophengebiet erschüttert.
Die Gewalt, mit der hier der Berg ein ganzes Dorf ausgelöscht hat, ist unbeschreiblich. Man begreift das Ausmaß der Katastrophe erst, wenn man das wirklich mit eigenen Augen vor Ort sieht.
Denn von Platten, dem 300-Einwohner-Dorf im Schweizer Lötschental, ist so gut wie nichts mehr übrig. Zwei Tage nach dem schweren Bergsturz zeigt sich erst das wahre Ausmaß der Katastrophe. Gemeindepräsident Matthias Bellwald.
Vorgestern wurde die Geschichte von Platten wie weggradiert, ausgelöscht, vernichtet. Und wir sagen in Grund und Boden gestampft von den isischen Dialekt. Die Leute haben Hab und Gut verloren, außer das, was sie gerade auf dem Leib trugen. Häuser, Brücken, Immobilien gibt es nicht mehr und haben den Wert verloren. Kurzum, Ground Zero für Platten.
Doch trotz aller Schrecken der vergangenen Tage und Stunden gäbe es einen unverbrüchlichen Wunsch unter den Bürgerinnen und Bürgern der Gemeinde.
Wir wollen Platten neu aufbauen. Wo? Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ein Lötschental ohne Platten ist nicht denkbar. Wir bauen an der Zukunft des Lötschentals mit einem neuen Platten.
Allerdings bauen Fachleute in den kommenden Stunden erstmal an der Sicherheit umliegender Dörfer. Durch den riesigen Schutt- und Felskegel, der das Dorf Platten unter sich begraben hat, hat sich der durch den Ort fließende Fluss aufgestaut. Die Gefahr einer Flutwelle, die sich über zwei umliegende Dörfer ergießen könnte, sei groß. Man müsse, so Wasserbauingenieur und Sicherheitsfachmann Christian Studer, ganz genau hinschauen, wie sich die Dinge entwickeln.
Wir sind aktuell einfach daran, wirklich intensiv diesen Überlaufprozess zu überwachen mit der Instrumentierung, mit den Beobachtern, mit regelmäßigen Flügen und bei einer negativen Entwicklung, damit wir dann sehr schnell reagieren können.
Heißt im Klartext, die Gefahr im Schweizer Lötschental ist längst noch nicht gebannt und immer noch sind die Gefahren für die Sicherheits- und Bergungsteams so groß, dass sie bislang nicht in das Geröllfeld des zerstörten Dorfes Platten vordringen können.
Soweit Thomas Wagner, unser Korrespondent in der Schweiz. Ja, diese Katastrophe im Lötschental hat die Verwundbarkeit alpiner Regionen nochmal vor Augen geführt. Professor Jan Beutel von der Universität Innsbruck ist Experte für drahtlose Sensornetzwerke zur Überwachung von Veränderungen in Gebirgsregionen. Mit seiner Forschung trägt er dazu bei, Risiken wie Felsstürze und Gletscherabbrüche besser zu verstehen und auch frühzeitig zu erkennen. Er hat dort in der Region schon vor 12 Jahren entsprechende Messgeräte aufgestellt und so konnten die Menschen letztendlich auch besser gewarnt werden. Meine NDR-Kollegin Nina Zimmermann hat mit Jan Beutel sprechen können und sie hat ihn gefragt, kann man jetzt schon knapp 3 Tage nach dem Abbruch sich um so etwas kümmern wie Räumung des Flussbetts unten im Tal oder muss man immer noch nach oben schauen, was da dort in den Gletschern von oben für Gefahren drohen?
Also beides. Also die Räumung in Talnähe, daran ist noch wahrscheinlich mehrere Tage nicht zu denken. Also Sie müssen sich vorstellen, diese Masse ist also Felsen, das sind Bäume, das ist ein Haufen Sand und Staub, der durch das Zerschlagen der Felsen entstanden ist und eine wahrscheinlich gleich große Menge Wasser und Eis. Ja, und das ist unglaublich weich und fast flüssig. Das kann man nicht betreten, ja, und die große Gefahr ist jetzt eben auch, dass sich das möglicherweise nochmal beschleunigt und auf den Weg macht. Also das ist die eine Geschichte und dann sind natürlich im Bereich des Sturzkegels und des ganzen Sturzraums weitere Abbruchprozesse. Also dieses Sediment wurde ja nicht nur am Boden abgelagert, sondern in die Hänge hineingedrückt, fast wie so ein Spritzbeton auf der Baustelle, aber verfestigt sich nur ganz langsam. Und oben vom Berg drohen nach wie vor Felsabbrüche.
Vielleicht können Sie uns das nochmal erklären, warum dieser Berg, das kleine Nesthorn und der Berggletscher so ins Rutschen kam in diesen ganz hohen Gefilden.
Genau, also es sind 2 Komponenten. Ja, es ist einerseits ein Teil eines Berges, ein Teil der Gratpartie ist instabil geworden. Das ist in der Erdgeschichte und im längeren Horizont ein ganz normaler Prozess. Ein Prozess der Erosion, einfach in dieser Dimension und dass es sich sehr, sehr plötzlich sehr zugespitzt hat, ist es eine ganz spezielle Situation. Und dieser große Bergsturz ist eben auf einen Gletscher gefallen. Und zuerst hatte man große Angst, dass das sofort den Gletscher auseinanderreißt und gleich mitnimmt und alles zusammen sofort gleich weiter ins Tal geht. Das ist ein bisschen besser gelaufen. Also dort ist nicht das Schlimmste, das Worst-Case-Szenario eingetreten, sondern es ist zuerst mal eben in kleineren Felsstürzen dieser Bergschutz vonstatten gegangen und das Material ist auf dem Gletscher liegen geblieben. Aber dadurch war die Geschichte eben nicht zu Ende, weil Gletschereis ist eben relativ weich und duktil verformbar. Und diese riesengroße Last von geschätzt 9 Millionen Tonnen lagen jetzt eben auf diesem Gletscher und haben diesen Gletscher ins Tal gedrückt.
Jetzt ist es natürlich müßig, im Fall von Naturkatastrophen von vermeidbar zu sprechen. Und durch die Messtechnik, die auch Sie mit erforscht haben, konnte man zumindest im Frühwarnsystem schon ein bisschen eher drauf kommen. Aber ist sowas irgendwie anders abzuschwächen durch Technik, durch Schutzmaßnahmen im weiteren Vorfeld?
Nein, also Schutzmaßnahmen für Ereignisse dieser Dimensionen gibt es nicht und wird es auch garantiert nicht geben. Das sind einfach zu große Ereignisse. Also wenn man jetzt sieht, eben diese Wunde, die dort in das Tal geschlagen wurde, also es hat eine komplett andere Topografie. Ja, also auch gerade im unteren Bereich, der dem Dorf gegenüber lag, also dort sind ganze Hänge dislokiert worden, ja, und das ist etwas, also da kann man mit einem Lawinendamm oder mit einer Beästigung des Bodens gar nichts ausrichten.
Und wenn Sie jetzt auf diesen Bergsturz im Lötschental schauen, was verrät uns das auch über die Geschwindigkeit des Klimawandels in den Alpen, wenn Sie auch sagen, naja, so richtig aufhalten kann man das eh nicht, also müssen wir ja drauf schauen, wie oft es dann jetzt passieren kann, oder?
Ganz genau. Und da fällt vor allem auch auf, und das nicht nur in den Berggebieten, dass eben die Berichte über die Klimaerwärmung speziell in den letzten Jahren einfach nochmal eine ganz andere Quantität dargestellt haben. Also sie sind qualitativ anders, aber vor allem auch quantitativ. Dass man hat jetzt eigentlich in den letzten Jahren regelmäßig vom noch wärmeren Sommer oder noch wärmeren Winter oder noch mehr einen Monat gehört, und zwar mit großem Abstand. Und das manifestiert sich in den Diagrammen, die regelmäßig auch gezeigt und diskutiert werden. Und im Hochgebirge ist alles nochmal eine Spur empfindlicher. Im Kontext des Klimawandels spricht man von den Bergregionen als dem dritten Pol. Mhm. Und die Polarregionen sind eben besonders sensibel, und so auch das Hochgebirge.
Sagt der Gletscherexperte Jan Beutel. Er ist Professor mit Schwerpunkt hochalpine Kryosphäre an der Universität Innsbruck, und ausgebildeter Bergführer ist er auch. 0 Uhr und 12 genau.
Die ARD Infonacht.
Der neue Kulturstaatsminister Wolfram Weimer will große Internetkonzerne wie Google oder Meta künftig mit einer Digitalsteuer belegen. Der Vorschlag, den er in einem Interview mit dem Magazin Stern gemacht hat, dieser Vorschlag sorgt für gemischte Reaktionen. Dietrich Karl Meurer berichtet.
Große Internetkonzerne wie Google oder Meta sollen eine Digitalabgabe zahlen, so der Vorschlag des Kulturstaatsministers. Wolfram Weimer findet, eine Steuer von 10% auf Werbeeinnahmen sei moderat und legitim. Die Abgabe soll dem Medienstandort Deutschland helfen, per Gesetz oder freiwillig. Als Vorbild nennt Weimer Österreich, das seit 2020 eine Digitalsteuer hat. Das Vorhaben, Abgabe für Online-Plattformen, findet sich bereits im schwarz-roten Koalitionsvertrag als Prüfauftrag. Der nun von Weimar vorgetragene Vorschlag ist offenbar innerhalb der Bundesregierung nicht abgestimmt. Und der Zeitpunkt, mitten im Zollstreit mit den USA, ist heikel. Trotzdem gibt es Rückendeckung. Die stellvertretende Vorsitzende der Unionsfraktion, Anja Weisgerber, lobt, der Vorschlag greife den Koalitionsvertrag auf. Auch SPD-Medienpolitiker Martin Rabanus begrüßt den Vorschlag ausdrücklich.
Es ist schon lange eine Forderung von uns, dass dort, wo tatsächlich auch Gewinne gemacht werden, auch ein Steuerbeitrag, ein solidarischer Beitrag geleistet wird, der für die Gesellschaft wieder zurückfließt.
Die SPD habe sich bereits bei den Koalitionsverhandlungen für eine solche Abgabe eingesetzt. Sie könne helfen, den Medienstandort Deutschland zu stärken.
Weil wir natürlich über die Einnahmen aus einer Digitalabgabe anders in der Lage sind, auch Qualitätsjournalismus und Qualitätsmedien oder mal ganz generell die Medienwirtschaft stärker zu fördern, als das im Moment der Fall ist.
Zurückhaltend reagieren dagegen die Grünen auf den Vorstoß von Weimer. Dabei finden sie eine solche Digitalabgabe grundsätzlich richtig und wichtig. Fraktionsvize Konstantin von Notz sagt im ARD-Hauptstadtstudio:
Und gerade weil das so wichtig ist, ist es bedauerlich, dass der Kulturstaatsminister hier so aus der Hüfte heraus diesen Vorschlag macht, eines Plattform-Soli. Gerade in Zeiten, in denen wir mit Donald Trump über Zölle scharf diskutieren und Friedrich Merz jetzt auch bald in die USA fährt, ist es wichtig, dass man seriöse und durchdachte Vorschläge macht.
Vorschläge, die auf europäischer Ebene abgestimmt werden sollten, finden die Grünen. Die Digitalbranche reagiert zurückhaltend auf den Vorschlag des Kulturstaatsministers. Ralf Wintergerst, der Präsident des Digitalverbands Bitkom, verweist im ARD-Interview der Woche auf eine komplizierte Gemengelage.
Der ganze Verkehr im Internet, also die ganzen Datenmengen, die laufen ja über Infrastrukturen, die über die Investitionen der europäischen Investitionen gemacht worden sind. Also die ganzen Telekommunikationsunternehmen mussten ja die digitale Infrastruktur aufbauen. Genutzt und profitabel genutzt wird sie im Kern von den großen amerikanischen Technologieunternehmen. Und von daher muss man schauen, ob es da auch einen Ausgleich geben könnte.
Dennoch warnt der Verband Bitkom. Ob neue Steuern, Abgaben oder Zölle, jede zusätzliche Belastung führe zu höheren Preisen, die Unternehmen, Behörden und Verbraucher in Deutschland spüren würden.
Karl-Dietrich Meurer über die mögliche Digitalsteuer für Internetkonzerne. Und jetzt schauen wir nach Polen, dort am Sonntagmorgen also. Spannende Stichwahl. Unser Korrespondent Martin Adam dort, der berichtet zum Beispiel, wie die Trump-Regierung bei der polnischen Präsidentschaftswahl mitmischt. Unterstützung für den rechtsnationalen Kandidaten kommt im Endspurt aus den USA. Wie gesagt, aus dem Trump-Lager.
Karol Nawrocki steht in Washington im Oval Office des Weißen Hauses und lächelt. Daumen hoch. Neben ihm steht US-Präsident Donald Trump. Selbe Geste. Das Foto der beiden Anfang Mai ist ein Hauptgewinn für die Kampagne der rechtspopulistischen Peace im polnischen Präsidentschaftswahlkampf. Du wirst gewinnen, soll Trump Nawrocki gesagt haben. Ende Mai legt das Weiße Haus nach und schickt Heimatschutzministerin Kristi Noem nach Polen.
Ich hatte gerade die Gelegenheit, Karol zu treffen und hört mal, er muss der nächste polnische Präsident sein.
Ruft Noem bei einem polnischen Ableger der konservativen US-Konferenz CPAC. Mit Nawrocki an der Spitze werde Polen Europa zurückführen auf den konservativen Weg und zu der Erkenntnis, so Noem, dass Menschen ihre Rechte nicht von, Zitat, irgendwelchen Bürokraten erhalten, sondern von Gott. Dann holt sie aus gegen Nawrockis Kontrahenten, den Warschauer Stadtpräsidenten Rafał Trzaskowski.
Ich habe über die Jahre gesehen, wie Sozialisten und Leute wie dieser Bürgermeister von Warschau, der eine absolute Katastrophe ist, unsere Länder zerstört haben, weil sie durch Angst geführt haben. Sie nutzen Angst, um Menschen zu kontrollieren.
Muss ich leider einmal ganz kurz rein in diesen Beitrag. Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht. Achtung, Falschfahrer auf der A7 Fulda-Hannover zwischen Guxhagen und Kassel-Ost. Kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen, fahren Sie bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Noch einmal auf der A7 Fulda-Hannover zwischen Guxhagen und Kassel-Ost ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen. Nun weiter mit dem Beitrag über die Stichwahl in Polen am Sonntag.
Dass die Peace-Partei seit Jahren Angst macht vor Geflüchteten, vor der EU, vor den Deutschen, dass die Peace-Wählerschaft Trzaskowski eher für einen neoliberalen Großstadtschnösel hält als für einen sozialistischen Weltenzerstörer, alles Details, mit denen sich Noem nicht belastet und die Peace auch nicht. Hauptsache Unterstützung aus den USA. Die haben 10.000 Soldaten in Polen stationiert und gelten als Lebensversicherung gegen Russland. Trzaskowskis Seite, die regierende Bürgerkoalition, setzt auch auf die USA, aber eben in Verbindung mit einem starken Europa. Als Kristi Noem in Polen ist, reist Verteidigungsminister Kosiniak-Kamysz deshalb demonstrativ zu seinem US-Pendant Pete Hegseth.
Jesteśmy najbliższym partnerem Stanów Zjednoczonych w Europie.
Wir sind der engste Partner der Vereinigten Staaten in Europa. Es gibt keinen zweiten Verteidigungsminister weltweit, der sich so häufig mit dem US-Verteidigungsminister trifft. Wir haben wichtige Gespräche über Sicherheitsgarantien für Polen geführt, über die amerikanischen Soldaten in Polen und unsere Rüstungszusammenarbeit. Die Meldung wird sofort überschattet von einem offenen Brief, den US-Kongressabgeordnete an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen schicken. Sie warnen vor Wahlbeeinflussung in Polen. Nicht durch die USA, die Autoren sind allesamt Republikaner. Nein, sie warnen vor dem liberalen Rafał Trzaskowski, für den eine polnische NGO Wahlspots geschaltet haben soll. Die Organisation soll auch aus dem Ausland finanziert worden sein. Trzaskowski distanziert sich, ist aber in der Defensive. Denn aus dem Ausland finanzierte Wahlwerbung ist in Polen verboten. Darauf, dass sich eine ganze Regierung einmischt, ist das polnische Recht jedoch nicht vorbereitet.
Martin Adam berichtet für uns von der Präsidentschaftswahl in Polen, auch am Sonntag. Dann die spannende Stichwahl. Er berichtet aber auch über die politische Einflussnahme aus den USA durch die Trump-Regierung. Und jetzt nach Guatemala. Dort sind die Überreste einer fast 3000 Jahre alten Maya-Stadt entdeckt worden. Der spektakuläre Fund wurde im Norden des mittelamerikanischen Landes an der Grenze zu Mexiko gemacht. Unsere Korrespondentin Anne Demmer berichtet von dort.
Mitten im Regenwald haben im Norden von Guatemala Archäologen eine rund 2900 Jahre alte Maya-Stätte entdeckt. Für das Archäologenteam um den Projektleiter Milan Kovac ist es ein sensationeller Fund. Die Forscher gaben dem Ort den Namen Los Abuelos, die Großeltern. Wir haben dort zwei sitzende Steinskulpturen gefunden. Sie sind 1,5 Meter hoch. Die Figuren blicken Richtung Westen. Sie sitzen auf einem kleinen Tempel. Es ist ein Mann und eine Frau. Sie stammen aus der Zeit von 600 bis 400 vor Christus. Zu ihren Füßen wurden Keramiken gefunden, die offenkundig absichtlich zerbrochen worden waren. Der Ort soll eines der wichtigsten rituellen Zentren der Region gewesen sein, wie der Projektleiter in einer Pressekonferenz in Guatemala-Stadt erklärte. Das internationale Team von Archäologen und Archäologinnen aus der Slowakei und Guatemala machten auch noch weitere Funde. Im Petnal wurde eine 33 Meter hohe Pyramide gefunden, die bislang größte in dem untersuchten Gebiet. Die Wissenschaftler vermuten, dass es sich dabei um ein ehemaliges politisches Zentrum der Maya handelt.
Anne Demmer berichtete. Ja, für viele ist das ja jetzt gerade ein langes Wochenende mit dem Feiertag Christi Himmelfahrt. Da haben viele frei gehabt, nehmen auch einen sogenannten Brückentag gestern. Auf der anderen Seite wird auch gerade darüber diskutiert, ob der ein oder andere Feiertag abgeschafft werden sollte. Arbeitgeberverbände fordern das, um die Wirtschaftskraft in Deutschland anzukurbeln. Auf der Streichliste steht auch unter anderem Christi Himmelfahrt. Aber was sagen die, die von solchen Feiertagen, von den Brückentagen auch leben? Wir haben darüber mit Hans-Jürgen Lütje gesprochen. Er ist Vorsitzender vom Tourismusverband Schleswig-Holstein und früher war auch Bürgermeister von Büsum. Und wir haben ihn zunächst gebeten zu beschreiben, was ein solcher Feiertag wie Himmelfahrt und dann auch der anschließende Brückentag, was das mit so einem Ferienort wie Büsum macht, was dort los ist.
Ja, also die Streichung eines Feiertages und gerade jetzt von Christi Himmelfahrt wäre eine enorme Belastung für uns als Ort, als Tourismusort. Wir sehen jetzt im Moment von Donnerstag bis mindestens Sonntag ja eine fast 100-prozentige Auslastung, die wir hier haben. Und das würde die Wirtschaftskraft von Tourismusorten, die ja sowieso gebeutelt sind von Corona, die gebeutelt sind von der höheren Mehrwertsteuer zurzeit ja wieder, würde doch enorme Belastung bedeuten.
Und lässt sich das vielleicht auch beziffern? Also was würde das bedeuten, wenn man jetzt einen Feiertag wie Christi Himmelfahrt streichen würde?
Also ich kann es jetzt in Geld nicht ausdrücken, aber ich gehe mal davon aus, dass wir sonst eine Auslastung hier der Betten von 70% hätten und wir haben jetzt nahezu 100% Auslastung an diesem Wochenende. Also das bringt enorm was. Also ich denke mal an Umsatz 30-40% weniger.
Haben die Feiertage, diese verlängerten Wochenenden für das Hotel- und Gastgewerbe dann auch so eine Bedeutung wie zum Beispiel die Adventssamstage für den Einzelhandel?
Ja. Das haben die. Also wir sehen es ja auch beim Reformationstag beispielsweise, beim 3. Oktober. Das sind nicht nur die Feiertage, sondern die gesamte Brückenzeit, sage ich mal so, die uns dann wirklich einen enormen Aufschwung bescheren. Und das Geld, das wir auch dringend als Kommune bzw. auch als Unternehmer natürlich benötigen.
Ich habe schon mal Ihnen schon rausgehört, also Sie sind ja gegen eine Streichung eines Feiertages. Wie empfinden Sie dann vor diesem Hintergrund diese Debatte überhaupt über die Abschaffung von Feiertagen?
Man sollte im Gegensatz dazu doch eher die Freizeit- und Tourismuswirtschaft stärken, meines Erachtens. Da könnte man mit wenigen Streichungen oder mit einigen Ideen beispielsweise, wenn ich an den Ferienkorridor denke, den wir haben. Wir haben ja so einen ganz geringen Ferienkorridor in Deutschland. Den sollte man eigentlich erweitern, um dann auch die Tourismusindustrie dann zu stärken. Also man müsste ganz andere Ansätze haben. Also wie gesagt, ich sehe gerade diese Brückentage oder diese Feiertage ja auch für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Da treffen sich Menschen, da treffen sich Familien, da haben viele Leute zusammen frei. Also ich halte das für kontraproduktiv, das zu streichen, selbst wenn vielleicht das Bruttoinlandsprodukt steigen würde. Aber meines Erachtens müsste man ganz andere Ansätze fahren.
Und haben Sie da auch eine Idee, was für ein Ansatz schwebt Ihnen davor?
Ja, beispielsweise Krankheitstage. Wir haben ja enorm viele Krankheitstage und anscheinend ist es ja in der Gesellschaft viel leichter geworden, sich den sogenannten gelben Zettel zu holen, also sich krankschreiben zu lassen. Da müsste man auch meines Erachtens ansetzen, um das wieder einzudämmen. Denn die Gesellschaft an sich, so wie ich das sehe, ist ja nicht kränker geworden in den letzten 10 Jahren, sondern es ist einfach leichter oder vielleicht auch wo, sich schnell mal krankschreiben zu lassen.
Dann arbeiten, wenn andere frei haben. Wie schwierig ist es aber eigentlich auch, inzwischen Personal für diese Feiertage zu gewinnen, auch angesichts des Fachkräftemangels?
Also wir selber haben ja auch einen Tourismusbetrieb, großes Bistro hier in Büsum. Ich habe mein Leben lang immer sonntags und feiertags gearbeitet. Ich habe es immer gerne gemacht und es ist wieder leichter geworden. Es war in der Corona-Zeit wirklich schwer, Personal zu finden. Aber wir haben auch Wege gefunden, gerade so jetzt bei uns im Betrieb, Wege gefunden, Mitarbeiter auszubilden aus Marokko beispielsweise, die wir jetzt haben. Wir kriegen jetzt einen neuen Auszubildenden aus Vietnam. Wir haben, wie gesagt, viele, viele Mitarbeiter mittlerweile rekrutieren können. Also es ist wieder etwas leichter geworden und es ist ja auch eine Einstellungssache, ob ich am Wochenende Arbeit gerne arbeite oder nicht. Und ich habe eigentlich immer gerne gearbeitet, muss ich sagen.
Tja, Feiertag abschaffen. Nicht begeistert von dieser Idee, sondern klar dagegen ist Hans-Jürgen Lütje. Er ist vom Tourismusverband Schleswig-Holstein.
Die ARD-Infonacht. Sport.
Mit Jan Möller. In gut einem Monat geht sie los, die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Und das deutsche Team ist schon mal gut drauf. 4:0 gegen die Niederlande in Bremen im vorletzten Gruppenspiel der Nations League. 2 der 4 Tore hat Lea Schüller erzielt und die fand auch, das hat Spaß gemacht.
Ja, extrem. Ich glaube, das hat man uns auch angesehen, dass wir sehr, sehr viel Spaß auch beim Spielen hatten. Wir haben uns vor dem Spiel vorgenommen, dass wir einfach jetzt auch mal zeigen wollten, in Deutschland ein gutes Spiel abzuliefern und das ist uns heute gelungen.
Und mit diesem klaren Erfolg ist auch der Gruppensieg schon sicher und damit der Einzug ins Final Four der Nations League, das auch die Männer schon erreicht hatten und deren Endrunde findet ja in Deutschland statt. Am Mittwoch das Halbfinale gegen Portugal in München und zum Auftakt der Vorbereitung gab es erstmal ein öffentliches Training und klare Ansagen vom Bundestrainer von Julian Nagelsmann aus Herzogenaurach, André Siems.
Titel gewinnen, gute Ergebnisse holen, Fußball kann so einfach pragmatisch sein, wenn es nach dem Bundestrainer geht. Jeder, der nach Herzogenaurach zur Mannschaft anreiste, hat laut Nagelsmann eine Entscheidung getroffen, die Entscheidung, alles für das Team zu geben. Die Lernkurve der Mannschaft sei nach wie vor sehr groß, genauso wie das Ehrgefühl, wieder für Deutschland spielen zu dürfen. Marc-André Ter Stegen wird die Nummer 1 im Tor sein und die Nations League-Spiele bestreiten. Auch Nick Woltemade vom Pokalsieger Stuttgart hat gute Chancen, gleich von Beginn an dabei zu sein. Klare Worte gab es auch in Richtung Antonio Rüdiger, der sich nach seinen Ausrastern im spanischen Pokalfinale keine weiteren mehr leisten darf. Das Limit sei erreicht, meinte der Bundestrainer.
Vom Fußball zum Tennis. Da hat der Weltranglistenzweite Carlos Alcaraz bei den French Open in Paris am Abend mit einiger Mühe das Achtelfinale erreicht. Und gewonnen hat auch Daniel Altmaier in 4 Sätzen gegen den Serben Medvedovic. Damit steht auch er im Achtelfinale. Guido Ringel ist unser Reporter in Paris. War damit zu rechnen vor dem Turnier?
Ehrlicherweise nein. Dass Altmaier immer mal wieder gut ist für gute Ergebnisse, das war schon klar. Gerade auch hier in Paris hat er schon oft bemerkenswerte Partien gewonnen. Aber es fehlt ihm immer an Konstanz. Er konnte und kann seine Erfolge kaum vergolden. Jetzt ist das Achtelfinale nicht gleich glänzendes Gold, aber für die Nummer 66 der Weltrangliste doch ein sehr gutes Ergebnis. Altmaier hat in den letzten Jahren sein Tennisdasein professionalisiert. Er arbeitet jetzt mit einem großen Team zusammen und das hilft ihm in vielen Bereichen.
Vielleicht ja auch im nächsten Match. Da ist er der Außenseiter gegen Francis Tiafoe aus den USA. Und um den Einzug ins Achtelfinale spielt heute am frühen Nachmittag noch der beste deutsche Profi Alexander Zverev. Der trifft auf den Italiener Flavio Cobolli. Sie hat es schon wieder getan. Carina Schönmeier hat bei den Turn-Europameisterschaften in Leipzig die nächste Medaille geholt. Nach Silber im Team und Gold im Mixed-Wettbewerb jetzt auch Gold im Einzelfinale am Sprung. Das war einfach nur überwältigend.
Ich war sehr, sehr nervös. Ich habe sehr, sehr gezittert und sehr mitgefiebert und saß da und habe gebetet, dass es reicht. Und es hat einfach wirklich gereicht. Ich bin einfach nur so dankbar und es war so eine coole Stimmung. Ich hätte es wirklich niemals gedacht. Ich habe einfach einen Traum gelegt. Es ist alles wie im Film gewesen.
Tja, 19 Jahre ist sie erst alt. Carina Schönmeier, Deutschlands neuer Turnstar. Zum Schluss noch zum Reitsport nach Hamburg. Da läuft in dieser Woche das traditionsreiche Spring- und Dressur-Derby in Kleinflottbek. Und wie die 2. Qualifikation für das Spring-Derby am Sonntag gelaufen ist, das sagt uns Jörg Tegelhütter.
Diese 2. Derby-Qualifikation hatte es in sich. 44 Paare gingen in Kleinflottbek an den Start. Gerade mal 30 bewältigten den Parcours. und nur 4 Paare blieben fehlerlos. Die meisten scheiterten an dem spektakulären 3 Meter hohen großen Wall. Der war für den siegreichen Briten Guy Williams auf seiner Stute Gringos Legacy kein Problem. Den besten Eindruck aus deutscher Sicht hinterließen der Vorjahreszweite Frederik Tillmann und die ebenfalls fehlerlose Lokalmatadorin Janne Friederike Meyer-Zimmermann auf den Plätzen 2 und 3.
Und damit gehören beide jetzt auch zum Favoritenkreis für Sonntag. Da geht's dann um den Derbysieg und das legendäre blaue Band.
Und soweit der Sport mit Jan Möller.
Die ARD-Infonacht. Nachrichten.
Um 0.30 Uhr mit Olaf Knapp. Die US-Regierung darf hunderttausende Migranten aus Lateinamerika abschieben. Das hat das oberste Gericht entschieden. Einzelheiten aus Washington von Kerstin Klein.
Das betrifft mehr als 500.000 Menschen aus 4 Ländern, nämlich aus Kuba, Haiti, Nicaragua und Venezuela, die legal hier im Land waren, hier arbeiten konnten, hier leben konnten, unter einem Programm, das eingeführt wurde unter der Biden-Regierung. Und die Trump-Regierung hat denen diesen Schutzstatus weggenommen. Und der Supreme Court hat jetzt nicht in der Sache geurteilt, aber er hat gesagt, dass die Trump-Regierung denen diesen Schutzstatus wegnehmen kann, während diese Klärung vor Gerichten noch läuft. Das heißt, die Trump-Regierung kann jetzt diese mehr als 500.000 Menschen abschieben.
Nach dem Gletscherabsturz im schweizerischen Lötschental ist die Gefahr einer Flutwelle immer noch nicht komplett gebannt. Das Dorf Blatten war vor dem Felssturz evakuiert worden. In 2 Nachbargemeinden sind die Bewohner aufgerufen, sich auf Evakuierungen vorzubereiten. Aus Friedrichshafen Thomas Wagner.
Ausgelöscht, alles weg. Übrig geblieben sei nur eine Art Ground Zero, so der Präsident der Gemeinde Blatten, Matthias Bellwald, am späten Nachmittag auf einer Medienkonferenz im Schweizer Kanton Wallis. Ein Sicherheitsexperte schilderte die Gefahr, die nun für benachbarte Orte bestehe. Durch den riesigen Felskegel staue sich die Lonza, der Fluss durch Blatten, derart auf, dass man eine Flutwelle nicht mehr ausschließen könne. Allerdings habe man auch festgestellt, dass das Wasser an bestimmten Stellen wieder langsam abfließe. Das gebe Anlass zu vorsichtigem Optimismus.
Der Anstieg der Verbraucherpreise hat sich im Mai weder beschleunigt noch verlangsamt. Nach einer ersten Schätzung des Statistischen Bundesamtes kosteten Waren und Dienstleistungen 2,1% mehr als noch vor einem Jahr. Damit lag die Inflationsrate auf dem gleichen Niveau wie im April. Während die Preise für Energie im Jahresvergleich erneut deutlich sanken, wurden Lebensmittel und Dienstleistungen erneut deutlich teurer. Im Norden von Guatemala haben Archäologen fast 3000 Jahre alte Überreste der Maya-Kultur entdeckt. Die Forscher stießen bei Ausgrabungen auf Pyramiden, Altäre, ein Observatorium und auf ein Skulpturenpaar, das vermutlich einem Ahnenkult diente. Nach ihnen heißt der Ort nun Los Abuelos, die Großeltern. Die Monumente deuten nach Einschätzung der Wissenschaftler darauf hin, dass die Stätte eines der ältesten und bedeutendsten zeremoniellen Zentren der Maya-Zivilisation gewesen sein dürfte. Das Wetter in Deutschland. Nachts ist es wechselnd bewölkt, im Norden und über der Mitte etwas Regen, im Süden oft klar und trocken, minimal 18 bis 11 Grad. Am Tage ganz im Süden meist sonnig, sonst ein Wechsel aus Sonne und Wolken, im Verlauf in der Mitte kräftige Schauer und Gewitter, abseits der Küste 22 bis maximal 32 Grad. Das waren die Nachrichten.
Der Verkehrsservice in der ARD-Infonacht.
Um 0.33 Uhr zunächst mit einer Entwarnung für die A7 Fulda-Hannover. Kein Falschfahrer mehr zwischen Guxhagen und Kassel-Ost. Die A8 Stuttgart Richtung Karlsruhe ist zwischen Pforzheim-West und Karlsbad wegen Reinigungsarbeiten gesperrt. Die A19 Berlin Richtung Rostock ist zwischen Lage und Kabelsdorf wegen Bergungsarbeiten gesperrt. Die Umleitung über die U19. A30 Bad Oeynhausen Richtung Osnabrück, dort ist der Hahnenkammtunnel gesperrt. Und die A40 noch Essen Richtung Duisburg, die ist zwischen Dreieck Essen-Ost und Essen-Huttrop bis Dienstag früh gesperrt. Kommen Sie gut und sicher an Ihr Ziel.
Die ARD-Infonacht.
Mit Carsten Fick im Studio. Kaliningrad. Die russische Enklave liegt an der Ostsee zwischen Polen und Litauen und jeden Tag fahren russische Züge von Moskau aus dorthin, quer durch Litauen, also über EU-Gebiet. Und diese Zugverbindung ist seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine zu einem Sicherheitsrisiko geworden. Warum? Das hat sich unser Korrespondent Johannes Koch angeschaut und er hat auch einen dieser Züge begleitet.
Morgens am litauischen Grenzbahnhof Kena. Bis nach Belarus sind es nur ein paar Minuten. Es ist kalt und regnerisch. Gerade ist ein silberner Passagierzug eingefahren. Er kommt direkt aus Moskau. Sein Ziel? Kaliningrad. Der einzige Weg in die russische Exklave führt durch Litauen, durch EU-Territorium. Grenzbeamte klopfen an den Zug. Die Passkontrollen hier sind streng, vor allem seit dem Krieg in der Ukraine. Irina Mischkinie leitet die Kontrolle heute.
Es sind meistens russische Staatsbürger. In diesem Fall fahren sie aus Moskau nach Kaliningrad. Die meisten wahrscheinlich, um ihre Verwandten zu besuchen.
Mit den Passagieren sprechen geht nicht. Ein- und Aussteigen ist streng verboten. Kontrollen gab es zwar schon früher, doch inzwischen nehmen einige die Züge als Gefahr wahr. Ein Flugplatz irgendwo nahe der litauischen Hauptstadt Vilnius.
Wir müssen beobachten, dass mit diesem Zug nichts passiert, dass keiner aussteigt. Wir sichern den Zug ab und begleiten ihn aus der Luft.
Andrius ist Pilot, Teil einer litauischen Spezialeinheit. Seine Stimme haben wir nachgesprochen. Zu groß die Angst vor russischen Geheimdiensten.
Auf eine gewisse Art sind die Züge eine Gefahr. Zumindest, wenn man sie für einen bösen Zweck verwenden möchte.
Die Sorge? Soldaten, Spione und Waffen könnten unerkannt mitten durch Europa fahren. 3 Stunden dauert die Fahrt der Transitzüge durch Litauen. Andrius wird den Zug heute aus der Luft konstant beobachten. Eine Bar am Bahnhof der litauischen Hauptstadt Vilnius.
Wenn die Züge vorbeifahren, ist das kein schönes Gefühl. Wir haben auch Slogans für die Ukraine angebracht,
sagt Raimundas Pranka. Er hat die Bar vor rund 10 Jahren eröffnet. Über der Eingangstür hängt ein Schild. Es lebe die Ukraine, steht dort. An einem Tisch davor sitzen Milda und Gedemina.
Ich weiß nicht, was es für Menschen sind, aber es ist schon ungemütlich, wenn man weiß, wohin dieser Zug fährt.
Also, da sind 2 Planeten. Hier eine und das ist die andere Planet. Mit denen kommunizieren wir nicht. Das ist so weit weg, aber auch in der Nähe.
Dieses Gefühl kennen sie auch im kleinen Ort Gibati, am anderen Ende der Transitstrecke, direkt an der Grenze zu Kaliningrad. Ruta Skeldinje ist hier aufgewachsen. Heute ist sie Gemeindevorsitzende. Früher, erzählt sie, waren ihr die Züge, die täglich durch den Ort fahren, egal.
Heute ist es anders, weil der Krieg nicht mehr irgendwo weit weg ist. Man nimmt alles anders wahr.
Mit dem Krieg kamen strengere Auflagen für die Züge. Militärtransporte sind verboten. Für Materialien wie Stahl und Zement gelten Obergrenzen. Doch Ruta würde die Züge am liebsten ganz verbieten.
Es ist unheimlich. Wir wissen nicht, was für Leute da drin sitzen, was sie dabei haben, warum sie hier unterwegs sind. Das fühlt sich nicht gut an. Unsicher.
Doch vorerst fahren die russischen Transitzüge weiter. Auf ihrem Weg nach Kaliningrad, mitten durch Litauen.
Und Johannes Koch ist mitgefahren.
Wirtschaft.
Den Namen dieses speziellen Proteins im menschlichen Körper dürften viele schon mal gehört haben, Kollagen. Es ist ein sogenanntes Strukturprotein, das unter anderem der Haut und dem Bindegewebe Halt und Festigkeit verleiht. Der Körper selbst bildet es, mit zunehmendem Alter jedoch nimmt die Produktion leider ab. Einige Menschen wollen Haut und Knochen daher mit Kollagenprodukten verbessern. Massive Werbung gibt es natürlich im Internet. Aber ob das hilft? Madeleine Zeller und Wiebke Nielsen berichten.
Es gibt sie als Pulver, Kapseln oder in Trinkampullen, Kollagenprodukte. Die Preise für die in der Stichprobe unseres Reporterteams liegen zwischen 20 und 40 Euro für jeweils eine Monatspackung. Die Werbeversprechen für Kollagen sind im Internet und auf Social Media eindeutig. Kollagen soll zahlreiche positive Wirkungen haben, etwa
straffere Haut, deutlich weniger Falten und ein jugendlich strahlender Teint.
Es gibt auch zu Haarausfall, Arthrose und Zellulite genügend Studien und wissenschaftliche Beweise, dass Kollagen
hilft. Nach ein paar Wochen habe ich schon Veränderungen gemerkt. Meine Gelenke haben weniger geschmerzt. Ich habe mich nicht mehr so steif wie eine alte Frau gefühlt. Und Schwellungen um die Gelenke sind auch zurückgegangen.
Tatsächlich ist das Strukturprotein Kollagen dafür da, um zum Beispiel Knochen, Gelenken und Sehnen Halt zu geben. Es ist wichtig für die Funktion des Bindegewebes und hält die Haut straff und elastisch. Kollagen wird vom Körper selbst gebildet. Mit zunehmendem Alter nimmt diese körpereigene Produktion jedoch ab. Daher wollen viele nachhelfen, mit Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel. Pro Jahr geben deutsche Verbraucher rund 50 Millionen Euro für Kollagenprodukte aus. Diese werden oft hergestellt aus Rohstoffen wie Schlachtabfällen, etwa Hühnerfüßen, Rinderhaut und Fischgräten.
Wenn es denn hilft, also warum nicht?
Kenne ich von meiner Schwester, die nimmt sowas. Nehme ich selber nicht, nee.
Warum denn nicht? Funktioniert es bei der Schwester?
Nee, ich weiß auch, was es gemacht wird und das ekelt mich.
Ob die Produkte, oral eingenommen als Pulver oder Kapseln, wenigstens halten, was sie versprechen, da ist Ernährungsmedizinerin Silja Schäfer skeptisch.
Ich esse das Kollagen, es geht in meinen Magen-Darm-Trakt und dann muss es aber erst in kleine Bausteine zerlegt werden, dass es über die Darmwand ins Blut gehen kann, um dann überall hin transportiert zu werden. Und kann dann für die Kollagensynthese vielleicht wieder neu genutzt werden. Es können aber auch Antikörper fürs Immunsystem gebildet werden. Es kann neue Muskulatur gebildet werden. Und vielleicht braucht der Körper es gar nicht und scheidet es einfach wieder aus.
Wissenschaftlich belegt ist die Wirkung von Kollagenprodukten nicht. Auf Anfrage antworten viele Hersteller aus dem Internet nicht. Nur einer führt auf seiner Website Studien zur Wirkung auf Gelenke und Knochen auf. Wissenschaftliche Gütekriterien erfüllen diese Studien aber nicht, sagt Professor Babak Moradi, Orthopäde und Arthroseforscher am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein.
Nämlich, dass sie eine große Fallzahl haben, dass sie kontrolliert durchgeführt sind, das heißt, dass es eine Vergleichsgruppe gibt, dass sie verblindet sind, das heißt, dass die Teilnehmer und die auswertenden Ärzte und Ärztinnen nicht wissen, wer welches Produkt bekommen hat, um tatsächlich einen sinnhaften Effekt wirklich auch belegen zu können.
Wer seinem Körper bei der Kollagenproduktion helfen will, der sollte eher zu Lachs oder Linsen greifen, als zu versuchen, ihn mit Pulvern, Kapseln oder Trinkampullen zu unterstützen.
Wiebke Nielsen über Kollagenprodukte aus dem Internet. Sie hören die ARD-Infonacht. In Hamburg stellten gestern die Finalisten von Jugend forscht ihre Ideen vor. 167 stehen diesmal im Bundesfinale mit mehr als 100 wissenschaftlichen Projekten. Wer in den verschiedenen Kategorien das Rennen macht, das entscheidet sich dann bei der Preisverleihung morgen am Sonntag, bei der auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dabei sein wird. Unser Reporter Jens Büchsenmann hat bei den letzten Vorbereitungen vor der Jurypräsentation schon mal zugesehen.
Die Idee ist einleuchtend, aber auch regelrecht verwegen.
Wir haben eine essbare Batterie gebaut, die später irgendwann mal in der Medizintechnik eingesetzt werden soll, um invasive Diagnoseverfahren wie zum Beispiel Darmspiegelung etwas angenehmer für den Patienten zu machen.
Verpackt ist dieser Medizintorpedo in einer Art Wursthaut als Membran. Auch die anderen Bestandteile der Batterie sind lebensmittelrechtlich zugelassen. Die 17-jährige Elisabeth Fischermann hat diese essbare Batterie zusammen mit ihrem Klassenkameraden Tom Kressbach entwickelt. Medizinforschung scheint etliche der rund 180 Wettstreiter anzutreiben. Zwei erst 15-jährige Schüler in Bremen haben ein Miniaturtauchboot entwickelt, das mit einem Antrieb schwimmt, den Jonas Bunkowski und Peer Gabrecht einzelligen Lebewesen abgeguckt haben, Flagellen oder Geißeln. Die beiden Bremer Jungforscher haben für ihren Prototyp diese winzigen Schwimmflossen erst entwickeln müssen.
Wir haben das dann selber aus einer größeren Gummimatte herausgeschnitten.
Das Ganze ist sehr biologisch geprägt, da es eben eigentlich ein schwanzartiger Vorsatz ist, der von Bakterien zur Fortbewegung genutzt wird. Aber wir nutzen ihn jetzt so bionisch-technisch, um ihn eben auch effizient für von Menschen gebaute Maschinen einzusetzen.
Technische Fantasie, von der andere nur träumen können. Das Interesse an unserer Umwelt, an ihrer und unserer Zukunft kennt keine Grenzen. Louis Schwarzlose vom Hamburger Heilwig-Gymnasium zeigt mir eine Kunststofftrommel, etwa so groß wie eine Salatschleuder, die er im eigenen 3D-Drucker hergestellt hat. Sie soll für den Strom sorgen, der seine autonome Forschungsboje antreibt. Diese schwimmt in Seen und Flüssen und misst zum Beispiel den Befall mit schädlichen Blaualgen. autonom mit GPS, Sender und einem Anker, den sie nach Datenlage fallen lassen oder einholen kann für Messungen.
Sie kann zum Beispiel sagen, okay, hier ist die Algenkonzentration höher als da und dann kann sie direkt zum Algenherd sozusagen fahren und dann kann man zum Beispiel sagen, okay, genau da setzt man jetzt ein Mittel gegen Blaualgen ein und dadurch könnten viel, viel gezielter solche Schadstoffe bekämpft werden und wenn Abwasserleitungen, wenn die brechen oder sowas und das ins Wasser gelangt bei Flüssen, kann da direkt die Quelle verfolgt werden und es kommt zum Beispiel nicht zu Fischsterben oder sowas so schnell.
Der Jungforscher wirkt regelrecht beseelt von seiner aufwendigen und bis ins Detail durchdachten Technik. Mit Stromgewinnung aus Wind, Sonne und Wellen und einem eingebauten Einplatinenrechner, der über WLAN und Internet den Zugriff erlaubt. Oder Dominik Meyer, erst 16 Jahre alt, auch er mit diesem Forschergen geboren, das ihn vom oberbayerischen Olching bis auf die Nordseeinsel Helgoland getrieben hat, wo er inmitten von Möwen, Lummen und Basstölpelkolonien seltene Singvögel beobachtet, die hier eigentlich nicht Station machen. Wissenschaftler nennen sie Irrgäste.
In der einen Woche konnte ich 5 verschiedene Arten an Irrgästen beobachten. Und zwar eine Kurzzehenlerche aus dem Südosten Europas und ein Goldhähnchenlaubsänger und noch aus dem Osten Sibiriens viele Gelbbraunlaubsänger. Das ist so der häufigste Irrgast auf Helgoland.
Das sind nur ein paar von fast 200 Teilnehmern, allesamt Ausnahmetalente, denen man eine glänzende Zukunft prophezeien darf, als Anerkennung für so viel Neugier, Leidenschaft und Beharrlichkeit.
Und morgen gibt es dann die Gewinner beim Bundeswettbewerb Jugend forscht, 0.46 Uhr.
Die ARD-Infonacht.
Aktuell gilt bei uns ja der 8-Stunden-Arbeitstag. Der ist mittlerweile über 100 Jahre alt und beruht auf dem Grundsatz 8 Stunden arbeiten, 8 Stunden Freizeit, 8 Stunden schlafen. Die neue Regierung möchte den 8-Stunden-Tag durch eine Wochenarbeitszeit ersetzen. Dadurch sollen sich die Arbeitszeiten an den aktuellen Bedarf anpassen und auch mal länger sein dürfen. Was lange Arbeitszeiten für die Gesundheit bedeuten, das hat Sophie Kuhlmann aus der ARD-Wissenschaftsredaktion mal recherchiert. Und das hier, das war dazu die Ansage des Kanzlers.
Mit 4-Tage-Woche und Work-Life-Balance werden wir den Wohlstand unseres Landes nicht erhalten können.
Friedrich Merz macht klar, in Deutschland muss effizienter gearbeitet werden. Bei der aktuellen 8-Stunden-Regelung sind Arbeitstage mit 10 Stunden ausnahmsweise möglich, müssen aber an einem anderen Tag ausgeglichen werden. Die neue Regierung möchte mehr Flexibilität. Während stressiger Phasen lange Arbeitstage, während weniger stressiger Phasen kürzere Tage. Was am Ende zählt, ist nicht mehr, wie viel man im Schnitt pro Tag arbeitet, sondern dass man unter 48 Stunden pro Woche bleibt. Bei 5 Arbeitstagen wären knapp 10 Stunden regelmäßig möglich. Klar, die vertraglich festgelegte Arbeitszeit muss dabei eingehalten werden. Alles darüber hinaus sind nach wie vor Überstunden. Aber was machen regelmäßig lange Arbeitstage mit unserer Gesundheit? Dr. Nils Backhaus forscht für die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. In seinen Forschungsprojekten untersucht er genau diese Fragestellung.
Aber die meisten Studien, die sich da verschiedene Studien anschauen, also Review-Studien, Literaturstudien, die können schon zeigen, dass lange tägliche Arbeitszeiten, vor allen Dingen von mehr als 10 Stunden, ein erhöhtes Risiko für psychische Erkrankungen, zum Beispiel Depressionserkrankungen haben, auch häufiger koronare Herzerkrankungen auftreten, das metabolische Syndrom oder Stoffwechselerkrankungen auftreten und dass es auch häufiger mit Schlafstörungen in Verbindung gebracht wird.
In vielen dieser Studien werden bestimmte Branchen betrachtet, zum Beispiel die Schichtarbeit in der Pflege. Nicht immer kann man die Ergebnisse der Studien verallgemeinern. Schließlich unterscheidet sich das Arbeitsumfeld im Krankenhaus sehr von dem einer Baustelle und die wiederum von einem Büro. Dass lange Arbeitszeiten bei körperlich anstrengenden Jobs irgendwann zu Problemen führen, das kann man sich denken. Aber wie sieht es bei klassischen Bürotätigkeiten aus, die auch die Möglichkeit zum Homeoffice bieten? Dazu gibt es eine aktuelle Studie mit einer repräsentativen Stichprobe als Basis.
Da sieht man eigentlich ganz gut, dass die Beschäftigten deutlich häufiger bei langen täglichen Arbeitszeiten Erschöpfung, Konflikte zwischen Arbeit und Privatleben, aber auch die Unfähigkeit, nach der Arbeit abzuschalten. Also das geistige Abschalten von der Arbeit nach 10 Stunden fällt deutlich schwerer, als wenn die Beschäftigten weniger gearbeitet haben. Und diese Zusammenhänge zeigen sich auch, wenn man andere Arbeitszeitmerkmale ausschließt oder kontrolliert.
Egal ob also im Büro oder in der Schichtarbeit, die Ergebnisse sind zwar vielfältig und auch nicht immer vergleichbar, aber alles deutet darauf hin, dass lange Arbeitszeiten gesundheitliche Folgen haben. Und nicht nur langfristig, auch unmittelbar gibt es ein Gesundheitsrisiko. Denn nach 8 Stunden Arbeit nimmt die Aufmerksamkeit deutlich ab. Und das führt zu Unfällen und Fehlern. Nach 12 Stunden ist das Unfallrisiko doppelt so hoch wie noch in der 8. Arbeitsstunde. Und das gilt nicht nur für Unfälle während der Arbeitszeit, sondern auch für Unfälle nach der Arbeit, zum Beispiel auf dem Heimweg im Straßenverkehr. Längere Arbeitszeiten und Überstunden funktionieren für Unternehmen kurzfristig gut. Personalmangel wird abgefedert und auch kurzfristige konjunkturelle Schwankungen können ausgeglichen werden. Langfristig kommt es aber zu Arbeitsausfällen und man erreicht genau das Gegenteil. Die Studienlage ist da deutlich. Aber wenn nicht über längere Arbeitszeiten, wie erreicht man dann mehr Leistung? Denn die Anforderungen der aktuellen Koalition sind klar.
Wir müssen in diesem Land wieder mehr und vor allem effizienter arbeiten.
Aus der Erholungsforschung ist bekannt, dass Belastungen zeitnah ausgeglichen werden müssen. Ausreichend Pausen und Ruhezeiten wirken kurzfristig zwar wie verschwendete Arbeitszeit, sorgen aber langfristig dafür, dass das Personal leistungsfähig bleibt.
Dass das Unternehmen auch dieses Bewusstsein dafür hat, wir können nur leistungsfähig sein, wenn wir auch ausreichend Zeit für Erholung haben und können dann auch mal vielleicht länger und intensiver arbeiten, aber es braucht halt immer die Erholung. Ich vergleiche das immer gerne mit so einem Handy-Akku, den muss man auch regelmäßig aufladen. Wenn ich den nicht jeden Tag auflade, dann habe ich auch keine Chance, dass der leistungsfähig bleibt.
In einem Schichtsystem kann es zum Beispiel sinnvoll sein, eher mehr und dafür kürzere Schichten zu nutzen. Klar, das ist schwierig unter einem Fachkräftemangel. Man steht also vor einem Dilemma. Trotzdem ist es so, wenn ein Unternehmen das Personal mit zu langen Schichten belastet, dann kommt es irgendwann zu Personalausfällen. Überlastete Mitarbeiter werden eben nicht erst am nächsten Tag krank, sondern oft viele Jahre später. Sie wechseln dann zum Beispiel schon lange vor dem Ruhestandsalter von der Schichtarbeit in den Tagedienst. Und man muss bedenken, dass in Schichtberufen sowieso schon sehr belastbare Personen arbeiten. Das heißt, in anderen Berufen ist die Belastungsgrenze oftmals noch niedriger. Man kann also sagen, mehr Leistung im Unternehmen resultiert nicht aus längerer Arbeitszeit, sondern aus mehr Pausen- und Ruhezeit. Zumindest, wenn man nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig draufschaut. Das schließt gelegentlich längere Arbeitstage nicht aus, solange danach eine Entlastung folgt. Je nach Branche braucht es dafür abgestimmte Modelle, denn effektive Erholung, die kann je nach Arbeitsplatz ganz unterschiedlich aussehen. Und erholte Mitarbeiter würden am Ende auch der Wirtschaft zugutekommen.
Berichtet Sophie Kuhlmann aus der ARD Wissenschaftsredaktion.
Kultur.
Der Bluessänger mit dem Künstlernamen Taj Mahal und sein Bruder im Geiste, Cap Mo, sind seit vielen Jahren feste Größen in der Szene. 2017 arbeiten die beiden zum ersten Mal zusammen und jetzt ist mit Room on a Porch ein neues Album von Taj Mahal und Cap Mo erschienen. Uli Kniep stellt es vor und es klingt so.
Henry St. Clair Fredericks, besser bekannt als Taj Mahal, wurde gerade 83 Jahre alt, ist aber noch immer live auf Bühnen und im Studio aktiv. Nun hat er mit dem erst 72-jährigen Kevin Roosevelt Moore alias Cap Mo ein zweites gemeinsames Album aufgenommen, das eine Vielzahl an Einflüssen hörbar macht. Afro-karibische Klänge mischen sie mit traditionellem Blues, auch Folk- und Country-Music spielen hinein, instrumentiert mit akustischen Saiteninstrumenten, aber auch mit Orgel und Vibraphon. My darling, my dear, my angel, my hope, my heart, my time. Aufgenommen in Nashville, Tennessee, vermitteln die 10 Titel ein entspanntes Gefühl, wie man es wohl im ländlichen Amerika empfindet, wenn man fernab von der Hektik einer Großstadt von seiner Veranda aus den Sonnenuntergang beobachtet. She keeps me moving. She keeps me moving. Yeah.
Ukulele, Mandoline und Violine prägen den Sound und die Stimmen von Cap Mo und Taj Mahal, verkürzt zu Taj Mo, harmonieren ganz vorzüglich. Auch in dem eher nachdenklichen Standard Nobody Knows You When You're Down and Out, in dem es um falsche Freunde geht. Nobody knows you. No, they don't. Der Jazz hat dir den Verstand wiedergegeben, Reggae den Körper. Du magst Rock und Roll und der Blues gibt dir die Seele, heißt es in Blues'll Give You Back Your Soul. Taj Mo beschwören nicht nur in diesem Titel die Kraft und Wirkung der Musik, wie die beiden sie spielen. They say Jazz, give you back your mind. Reggae, give you back your body. Bereits für ihre erste Zusammenarbeit erhielten Taj Mahal und Cap Mo 2018 eine Grammy-Auszeichnung als bestes zeitgenössisches Blues-Album. Und das neue Werk mit sogenannter amerikanischer Roots-Music steht dem Debüt qualitativ in nichts nach. Room on the Porch klingt dabei zeitlos und keineswegs angestaubt. Zu gerne würde man dabei sein, wenn die beiden diese Musik vorerst leider nur in Amerika live präsentieren. Come on.
Uli Kniep über das Album Room on the Porch von Taj Mahal und Cap Mo und gerade reingekommen Verkehrsservice in der ARD Infonacht. Vorsicht, Falschfahrer auf der B27 Stuttgart-Heilbronn zwischen Kornwestheim Süd und Kornwestheim Mitte Ost kommt Ihnen ein Falschfahrer entgegen. Fahren Sie dort bitte äußerst rechts und überholen Sie nicht. Auf der B27 Stuttgart-Heilbronn zwischen Kornwestheim Süd und Kornwestheim Mitte Ost. Dort ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht bitte in beiden Richtungen.
Standpunkte.
Der riesige Gletscherabbruch in der Schweiz hat ein Dorf unter Geröll und Schlamm und Eis begraben. Befürchtete Überflutungen oder auch weitere Lawinen sind bisher nicht eingetreten. Während die Gefahr aber noch nicht gebannt ist, wird schon vielfach über die möglichen Ursachen und die Konsequenzen diskutiert. So schreibt etwa die Hannoversche Allgemeine Zeitung von einer Katastrophe mit Ansage.
Noch ist nicht klar, wie genau es zu dem gewaltigen Bergsturz kommen konnte. Dieses einzelne Ereignis direkt auf den Klimawandel zurückzuführen, ist zumindest schwierig. Unbestritten ist aber, dass der Klimawandel Hochgebirge wie die Alpen massiv verändert und für den Menschen gefährlicher macht. Der Vorfall in Blatten zeigt, wie sehr die Berge schon jetzt in Bewegung sind. Nachzuvollziehen, wie es zu dem Bergsturz kommen konnte und wie groß der Einfluss des Klimawandels dabei war, kann helfen, die Veränderungen im Gebirge besser zu verstehen.
Die Neue Osnabrücker Zeitung nimmt das Ereignis in der Schweiz zum Anlass, auf Naturkatastrophen wie Überschwemmungen in Deutschland zu schauen und das Problem, dass viele Hausbesitzer in solchen Fällen nicht versichert sind. Die Bundesregierung will das ändern und eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einführt.
Was früher als Jahrhundertereignis galt, ist heute Normalität. Und diese Normalität wird teurer. Für alle. Noch immer ist fast die Hälfte aller Häuser in Deutschland nicht gegen sogenannte Elementarschäden versichert. Also gegen Hochwasser, Starkregen oder Erdrutsche. Wer unversichert ist, bekommt meist trotzdem Hilfe. Vom Staat, also von den Steuerzahlern. Der Klimawandel ist keine Debatte. Er ist Realität. Der nächste Großschadenfall ist vorprogrammiert. Was wir brauchen, ist kein Mitgefühl im Nachhinein, sondern politisches Handeln im Voraus. Andernfalls zahlen alle, für das Risiko einiger.
So, und jetzt geht's hoffentlich wieder. Die Süddeutsche Zeitung kritisiert die Versicherer, die einer Versicherungspflicht ablehnend gegenüberstehen.
Sie interpretieren die Regelung lieber so. Sie müssen eine Elementarschadendeckung anbieten, aber die Hausbesitzer können das Angebot ablehnen. Die Bundesregierung sollte sich darauf nicht einlassen. In anderen EU-Ländern klappt eine solche Pflichtversicherung gut. Die deutschen Versicherer befürchten aber, dass dann die Prävention unterbleibt und mehr in Flussnähe gebaut wird. Das Problem könnten Bund und Länder mit klaren Planungsregeln in den Griff bekommen. Das Argument zieht nicht.
Und das waren die Standpunkte. Zusammengestellt hat sie Laura Janke.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 1 Uhr mit Tim Korge. US-Präsident Trump will Zölle für die Einfuhr von Stahl in die Vereinigten Staaten verdoppeln auf dann 50%. Das kündigte Trump in einer Rede im US-Bundesstaat Pennsylvania an. Erst kurz vorher hatte ein Berufungsgericht Trumps Zollpolitik für rechtens erklärt. Die US-Regierung sieht sich auch beim Thema Massenabschiebungen bestätigt. Dem obersten Gerichtshof zufolge dürfen über 500.000 Menschen aus Lateinamerika zurückgeführt werden. Der israelische Verteidigungsminister Katz hat das Westjordanland für Israel beansprucht. Katz reagierte damit auf Äußerungen des französischen Präsidenten Macron. Der hatte in Aussicht gestellt, einen palästinensischen Staat anzuerkennen. Aus Tel Aviv, Julio Segador.
Sie werden auf dem Papier einen palästinensischen Staat anerkennen, so Katz, aber wir werden den jüdischen israelischen Staat hier auf diesem Boden errichten. Selten zuvor hat ein israelischer Politiker so deutlich erklärt, in dem Palästinensergebiet einen jüdisch-israelischen Staat aufbauen zu wollen.
Bundesjustizministerin Hubig will Frauen stärker vor Gewalt von Partnern und Ex-Partnern schützen. Das Ausmaß häuslicher Gewalt in Deutschland sei erschreckend, sagte die SPD-Politikerin der Rheinischen Post. So sollen unter anderem Familiengerichte ermächtigt werden, elektronische Fußfesseln anzuordnen, um Betroffene zu schützen. Hubig will noch in diesem Jahr einen entsprechenden Gesetzentwurf vorlegen. Sie will auch sicherstellen, dass gewalttätigen Ex-Partnern kein Sorgerecht mehr zugesprochen wird. Auf der Berliner U-Bahn-Linie 3 kommt es zu mehrtägigen Einschränkungen. Wegen Schäden an einem Tunnel ist die Strecke zwischen Wittenbergplatz und Fährberliner Platz gesperrt. Es fahren Ersatzbusse. Katharina Trümper, RBB 24.
Im U-Bahnhof Spichernstraße hatte sich Putz von der Tunneldecke gelöst. Grund sind Bauarbeiten auf der Straße oberhalb des Bahnhofes. Dabei wurde gebohrt, wie die BVG mitteilte. Die Standfestigkeit des Tunnels sei zwar nicht beeinträchtigt. Die Sperrung werde voraussichtlich trotzdem mehrere Tage dauern, sagte ein BVG-Sprecher dem RBB. Fachleute müssten nun entscheiden, wann der Betrieb wieder aufgenommen werden kann.
Die deutschen Fußballerinnen haben sich vorzeitig für die Endrunde der Nations League qualifiziert. Die DFB-Auswahl gewann gegen die Niederlande in Bremen.